ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski im Studio. 50.000 Ärzte würden bald in Deutschland fehlen, weil in den vergangenen Jahren zu wenige ausgebildet wurden. Darauf hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kürzlich schon mal das Land eingestimmt. In Brandenburg wird die geplante Ärzteausbildung an einer neuen Medizinuni in Cottbus kaum reichen, um gegenzusteuern. Die Abgeordneten im Potsdamer Landtag haben darüber debattiert, was noch benötigt wird. Baustein könnten neue medizinische Versorgungszentren sein. In Schwedt gibt es das schon, allerdings aus der Not heraus, hat Landespolitikreporter Nico Hecht erfahren.
Oben Krankenhaus und medizinisches Versorgungszentrum MVZ. 14 Fachpraxen, so sieht das MVZ-Modell im Asklepios-Krankenhaus in Schwedt aus. Praxen, die von den Asklepios-Ärzten mitbetreut werden, weil sich dafür in der Region keine Nachfolger für ausscheidende Kollegen gefunden hatten, erklärte MVZ-Leiterin Christine Büttner.
Von Dermatologie, Gynäkologie, Allgemeinärztin, HNO. HNO ist auch so eine wichtige Sache, die eben nicht mehr in den anderen Häusern ist. Und von daher laufen uns da auch ganz viele Patienten von außerhalb zu.
Sogar vom 50 Kilometer entfernten Eberswalde. Die Schweder müssten solche langen Wege nicht gehen. Allerdings nur dank der quasi Doppelschichten der Asklepios-Ärzte, so Büttner.
Da wir ja Ärzte haben, die im stationären Bereich arbeiten und halt Sprechstunde machen, dass wir es so irgendwie abdecken. Weil, ich sag mal, die Region ist oft auch sehr alt. Und wo sollen die Patienten hin?
Deswegen fordert die Landtagsfraktion Die Linke von der Landesregierung, nun die rechtlichen Hürden für die Gründung solcher Zentren zu verringern, erklärte der Abgeordnete Ronny Kretschmer heute im Landtag.
Noch immer wird von der KV eine Bürgschaft von der Kommune dazu verlangt. Und noch immer lässt die brandenburgische Kommunalverfassung solche Bürgschaften nicht ohne weiteres zu. Die Gemeinde Barut-Mark und der Landkreis Teltow-Fleming sind bei der Gründung an den rechtlichen Hürden schier verzweifelt.
Immerhin gibt es in Barut-Mark mittlerweile ein MVZ, ein weiteres nur noch in Brandenburg in Blankenfelde-Marlow. Mehr wären aber auch deswegen wichtig, weil junge Ärzte immer öfter keine eigene Praxis mehr wollen. Das zeigen Befragungen, weiß auch der ärztliche Direktor des Asklepios-Klinikum in Schwedt, Rüdiger Heikapell.
Die Zukunft wird sein, dass das wirtschaftliche Risiko einer Einzelpraxis Ärztinnen und Ärzte nicht mehr wirklich gerne eingehen wollen. Angestellte Ärzte in einem medizinischen Versorgungszentrum ist sicherlich ein sehr zukunftsweisendes Konzept.
Weitere Hilfen soll natürlich die geplante Medizinuni in Cottbus liefern. Ab 2032 jährlich 200 Absolventen, hat SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag erklärt. Und in Cottbus wurde auch für höher qualifizierte pflegerische Berufe ausgebildet. Absolventen dort sollen künftig bestimmte ärztliche Aufgaben übernehmen, um Mediziner zu entlasten. Auch dafür braucht es noch neue gesetzliche Regelungen. Die gesetzgebende Verantwortung dafür sieht die Landesregierung aber immer noch durchgängig beim Bund.
Und auch in Berlin ging es am Donnerstag um die Zukunft der medizinischen Versorgung. Ärztinnen und Ärzte der Charité waren im Warnstreik. Aufgerufen dazu hatte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Mehr Geld, aber vor allem weniger Belastung, Stress und Überstunden, das sind die Forderungen. Unser Reporter Stefan Orschwart war auf der zentralen Kundgebung am Charité-Standort in Berlin-Mitte.
Guten Morgen, Charité!
Morgen Gruß an die Klinikleitung. Gut 800 Mediziner und Studierende waren vor die Berliner Charité gekommen, die sie auf Transparenten als Sparité verballhornten. Come in and burn out stand auf einem. Es bringt die Arbeitsbelastung auf den Punkt. Ein Palliativmediziner und eine Kinderärztin klagen über den hohen Arbeitsdruck.
Unser geplanter Arbeitstag ist von 8 bis 16.30 Uhr. Die Anzahl der Tage, wo ich bis 16.30 Uhr im Klinikum war, sind überschaubar. Also der normale Arbeitstag geht bis 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr. Wir erleben, dass von uns immer mehr in immer weniger Zeit erwartet wird. Und zwar sowohl medizinisch als auch in den Anforderungen, die Dokumentation angeht.
Wir sind am Limit, vor allem in den Kinderkliniken. Was nicht Geld bringt, da wird auch nicht Geld investiert. Das ist alles kaputt gespart. Wir können nicht mehr.
Frust gibt es aber nicht nur bei den Medizinern, die schon in der Klinik arbeiten, sondern auch beim Nachwuchs. Die Studentinnen Leonie und Joe berichten von Auswirkungen des Personalmangels auch in der Lehre.
Für die Lehre sind eigentlich extra Stellen eingeplant. In der Realität sieht es so aus, dass damit die Klinik querfinanziert wird und wir Unterrichtsausfälle dulden müssen.
Genau, die Dozierenden hängen teilweise bei einer vollen Notaufnahme, die sie leiten müssen und müssen gleichzeitig noch Untersuchungskurse bei uns geben, werden dafür nicht freigestellt. Der Kurs wird ständig unterbrochen wegen Telefonaten. Die Leute kommen nach 24-Stunden-Diensten noch zu Seminaren, die sie halten müssen, und schlafen da fast ein, weil sie einfach so fertig sind.
Die Charité hat wieder mal vercheckt.
Der Marburger Bund fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld, 12,5% mehr Lohn und mehr Zuschläge für Nacht- und Bereitschaftsdienste. Als Modell dient der Gewerkschaft der Tarifabschluss mit dem landeseigenen Vivantes Krankenhauskonzern von 11,5%. Die Charité nennt die Forderungen der Gewerkschaft überzogen, bietet 2,3% mehr Lohn in diesem und im nächsten Jahr. Außerdem sollen die Wochenstunden von 42 auf 40 Stunden runter. Während des Warnstreiks wurde ein Notdienst für die Patienten eingerichtet. Womöglich wurden Operationen verschoben, hieß es.
Brandenburg sucht Auszubildende. Im vergangenen Herbst blieben mehr als 2600 Lehrstellen unbesetzt. Betriebe nutzen nun die Chance, um am sogenannten Zukunftstag für sich zu werben. Großer Bedarf besteht unter anderem in Berufen, die mit Natur und Umwelt zu tun haben. Unsere Reporterin Lisa Steger war deshalb in der Waldarbeitsschule Kunsterspring in Ostprignitz-Ruppin.
Georg Neubert, der Mann mit der Säge, ist für den Ausbildungsplatz aus dem Erzgebirge nach Brandenburg gezogen. Forstwirt zu werden, ist für den 19-jährigen früheren Leistungssportler ein Traum.
Zu Hause, wir haben ein Stück Wald und da haben wir eigentlich auch schon gemacht und so weiter. Und es hat immer meistens mir Spaß gemacht und dachte ich mir, ja, Forstwirt, das wäre was für mich.
13 Jugendliche schauen ihm zu. Jetzt geht es für sie weiter zum Fahrsimulator. Vor 3 Bildschirmen übt Azubi Philipp mit einer Fernbedienung, wie man ein Erntefahrzeug, den Harvester, bedient. Forstwirtschaft, das ist für ihn ein Beitrag zum Umweltschutz. Denn der Klimawandel ist da.
Ein bestes Beispiel ist ja momentan, also vor allem diese verlängerte Vegetationsperiode, dass halt jetzt im April schon die Bäume blühen, also beziehungsweise die Blätter rauskommen. Andere ist halt zum Beispiel auch die Fichten oder sowas, die jetzt auch durch die trockenen Sommer die letzten Jahre immer, ja, sag ich mal, anfälliger wurden gegenüber Krankheiten, Borkenkäfer und generell oder auch andere Baumarten, die halt eher so ein bisschen schwächeln jetzt durch die wärmere Temperaturen. Ja.
Nils, Nathalie und Milan, 14 bis 17 Jahre alt, sind angetan und wollen sich um einen Ausbildungsplatz bewerben.
Weil ich die Natur sehr doll mag und auch Tiere und generell den Wald und keinen Bürojob oder irgendwie sowas haben möchte.
Dieser Beruf bringt mir halt einfach diese Naturverbundenheit wieder. Einfach die Ruhe und ja, sie ist schön.
Ich war als Kind schon immer gerne im Wald, den ganzen Tag draußen und deswegen denke ich, dass das der richtige Weg für mich ist.
30 Lehrstellen zum Forstwirt gibt es hier jedes Jahr. Bisher kommen genug Bewerbungen, aber der Frauenanteil sollte steigen, sagt Ausbilder Michael Schade.
Wir haben Mädchen, die jetzt nicht so groß sind und die aber ihre Frau stehen im Wald. Und so auch die Jungs, die nicht so groß sind. Also körperliche Kräfte spielen jetzt nicht die Hauptrolle.
Zurzeit liegt der Mädchenanteil unter den Azubis bei 10%. Nach oben ist noch sehr viel Luft.
Das war unsere Reporterin Lisa Steger über den Zukunftstag am Beispiel einer Brandenburger Waldarbeitsschule. 2 Jugendzentren in Friedrichshain-Kreuzberg mussten vergangene Woche von heute auf morgen schließen. Der Bezirk hat dem Träger gekündigt mit der Begründung, dass die Leitung Antisemitismus verbreiten würde. Aber die wehrt sich dagegen, berichtet unser Reporter Karl Winterhagen.
Theaterspielen an Fahrrädern, Schrauben oder gemeinsames Kochen. Das Programm für Mädchen und junge Frauen in den Jugendzentren Alia und Fantalisa ist vielfältig. Oder besser, war. Denn seit vergangener Woche haben die beiden Einrichtungen geschlossen. Sie haben eine fristlose Kündigung vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erhalten. Der teilt auf Anfrage schriftlich mit:
Das Jugendamt hat das Vertrauen verloren, das die mit dem Träger vereinbarten und im Leistungsvertrag definierten Grundsätze und Ziele noch erreicht werden können.
Unterschrieben ist die Kündigung von CDU-Jugendstadtrat Max Kindler. Der führt als Gründe für den Schritt unter anderem Medienberichte an, nach denen die beiden Geschäftsführerinnen des Trägervereins Frieda an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen hätten, die später in Auseinandersetzungen mit der Polizei mündeten. Zudem sei eine Geschäftsführerin auf dem von der Polizei aufgelösten Palästina-Kongress als Rednerin geladen gewesen. Außerdem soll sie sich wiederholt auf ihrem privaten Instagram-Profil antisemitisch und antizionistisch geäußert haben. Der Trägerverein Frieda nimmt in einem schriftlichen Statement keine Stellung zu den Vorwürfen selbst, äußert lediglich Kritik am Vorgehen des Bezirksamts.
Wir sind schockiert. Zum einen über die Ausspähung privater Instagram-Accounts von Mitarbeitenden, zum anderen darüber, dass dem zuständigen Bezirksstadtrat bereits diffamierende Pressemeldungen genügen, um ohne Vorankündigung eine über Jahre währende Zusammenarbeit mit dem Jugendamt von einem auf den anderen Tag zu beenden und die Schließungen der beiden Einrichtungen zu verfügen.
Cora Yilmaz-Günay ist Geschäftsführer des Migrationsrats Berlin, in dem auch der Trägerverein Frieda Mitglied ist. Er sagt, dass aufgrund eines Verdachts gegen die Geschäftsführung die beiden Zentren komplett geschlossen werden, sei nicht in Ordnung.
Ich halte solche gedanklichen Schnellschüsse von einzelnen Personen ohne die Konsultation von zuständigen Menschen und Gremien nicht für akzeptables Verwaltungshandeln.
Yilmaz-Günay fordert, dass die Einrichtungen weiter betrieben werden, im Sinne der Mädchen und jungen Frauen, denen die geschlossenen Zentren nun fehlen. Der Bezirk betont, man arbeite mit Hochdruck daran, alternative Angebote zu entwickeln.
Soweit unser Reporter Karl Winterhagen. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.